Heute, an dem heutigen Sonntag, beginnen wir eine Predigtreihe, und zwar die Predigtreihe über das Markus-Evangelium. Ich weiß jetzt nicht, ob da drüben das Bild schon angekommen ist. Nicht angekommen. Das ist eine wichtige Information, denn da muss ich das dann rüberschicken. Tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob das alles so gut zu lesen ist. Auf jeden Fall geht es um das Markus-Evangelium mit dem Gedanken, dass der Demütige Gnade bekommt. Das werden wir immer wieder in dieser Predigt hören. Der Demütige bekommt Gnade, und das ist nicht ausdrücklich aus dem Markus-Evangelium, sondern aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5. Der Herr Jesus hat einmal gesagt: Lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das bedeutet, dass Jesus hier seinen Jüngern sagt, das sollt ihr mal grundsätzlich lernen, da werdet ihr auch nicht herauskommen aus dieser Schule. Und deshalb, weil ich es auch hier in diesen ersten Versen immer wieder erkannt habe, dass es um die Demut geht, wollte ich euch das auch nahebringen. Es hat mich selbst auch sehr angesprochen. Aber bevor wir uns darüber Gedanken machen, möchte ich, dass wir noch Gott um seine Hilfe bitten, und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir wollen dir danken, weil du derjenige bist, der unsere Herzen kennt. Du weißt auch, wer zu dir gehört und wem du auch heute diese Predigt besonders ans Herz legen möchtest. Herr, bitte schenk du, dass wir ja wirklich auch unsere Herzen dir öffnen, dass das, was du uns zu sagen hast, auch da hineinfallen kann. Und bewahre du es selbst in uns. Schenk, dass nicht der Teufel später vorbeikommt und alles wieder wegnimmt, sondern hilf uns, dass es ein Weg ist, den wir mit dir beschreiten, und dass das, was wir gerade über Demut und Sanftmut hören, ja, dass wir das auch ja umschließen als ein Wort von dir. Herr, rede du durch die Predigt und durch das, was du noch alles benutzen möchtest. Herr, schenk du uns die rechten Gedanken. Amen. Ja, wenn wir heute über das Markus-Evangelium, wenn wir heute den Anfang machen, dann möchte ich zuerst noch einmal Grundsätzliches über die Evangelien weitergeben. Und zwar, wir haben ja vier Evangelien, das heißt vier Berichte über das Leben des Herrn Jesus. Und das müssen wir uns so vorstellen: Der Gott, der Vater, hat eben ja uns vier Schreiber gegeben, weil über seinen Sohn es so wertvoll ist, so viele verschiedene Facetten zu entdecken. Es ist quasi, diese vier Evangelien könnte man so verstehen wie die vier Seiten eines Hauses, und da ist jedes Evangelium sehr wichtig, es ist Teil dieses Hauses, aber es hat auch dann wieder einen besonderen Stellenwert. Also etwas ganz Besonderes wird dann an dieser Wand oder an dieser Seite des Evangeliums betont. Zum Beispiel das Evangelium von Matthäus. Es beschreibt den Herrn Jesus. Ja, alle wesentlichen Punkte werden hier auch erwähnt, aber mit einem besonderen Schwerpunkt. Da wird der Herr Jesus als König vorgestellt. Er hat eine Königreichspredigt gehalten. Zum Beispiel die Bergpredigt ist eine Predigt, die es nur im Matthäusevangelium so gibt, und sie beschreibt, wie ein Mensch im Reich Gottes leben soll. Also wenn er Jesus als einen König erwählt hat, dann sollte er zum Beispiel die Feinde so lieben, wie es Jesus sagt. Dann sollte man die andere Wange hinhalten und so weiter. In diesem Evangelium, Matthäus-Evangelium, wird auch ein ganzer Abschnitt Königreichspredigten oder Königreichsgleichnissen auch gezeigt. Der König stellt hier seine Regierung auch vor. Nun, Lukas geht von einer anderen Seite heran. Und zwar, der Arzt beschreibt in seinem Evangelium den Herrn Jesus noch stärker von seiner menschlichen Seite. Es wird da zum Beispiel berichtet, also nur in diesem Evangelium, dass der Herr Jesus beschnitten wurde. Zum Beispiel wird auch nur in diesem Evangelium berichtet, der 12-jährige Jesus im Tempel. Es soll einfach deutlich werden, dass der Herr Jesus ganz Mensch auch war. Das nächste Evangelium, das ich hier nochmal ansprechen möchte, ist das Johannesevangelium. Und hier wird der Herr Jesus in seiner Art, Eigenart als Gott dargestellt. Johannes fängt ganz anders an, da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, und also da heißt es, dieses Wort war Gott und dann in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. So beginnt Johannes und der Leser soll gleich mitbekommen, der Herr Jesus, über den wir jetzt weiter lesen, über den wir sprechen, so Johannes, der möchte deutlich machen, er ist der lebendige Gott. Und was macht Markus? Was ist für ihn so besonders wichtig über das Evangelium, wo wir heute anfangen? Der Schwerpunkt wird, da wird der Herr Jesus als Diener beschrieben. In Markus Kapitel 10, Vers 25 heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Schon das erste Kapitel, wenn wir das mal so überfliegen und schauen, wie oft das Wort sofort drin vorkommt, also dieses kleine Wort sofort, dann sehen wir, wie der Herr Jesus beständig dabei war, seinen Dienst auszuführen. Da ging er sofort dorthin und dann machte er das und zwar gleich. Und es wird also hier auch gesehen, also deutlich gemacht, dass Jesus diente. Wir können dann quasi, wenn wir diese vier Evangelien zusammenfassen, so erkennen, also das können wir erkennen, Gott der Sohn, Johannesevangelium, der König aller Könige, Matthäusevangelium, wurde Mensch, Lukasevangelium, und diente, das Markusevangelium. Das bedeutet, wenn wir, beziehe ich jetzt auf die, die Christus ihr Leben anvertraut haben, wenn wir Christus dienen, dann dienen wir jemanden, der von einer unglaublich hohen Stellung herabgekommen ist, um uns zu dienen. Wir kommen eher von unten und dienen dem König aller Könige. Aber dieser König aller Könige diente uns. Er kam von oben und hat ja sich auf unsere Ebene heruntergeneigt. Ja. Unser Dienst für Christus ist somit eine unglaubliche Erhöhung. Wer war jetzt Markus? Er wird oft auch Johannes Markus genannt. Er gehörte nicht zu den ersten Jüngern. Also nicht so wie Johannes, von dem wir das Johannesevangelium haben. Er war der Mitarbeiter des Paulus und des Barnabases. Sehen wir hier die erste Unterüberschrift. Und er war bei der ersten Missionsreise dabei. Aber dort bei dieser ersten Missionsreise kam etwas in sein Leben. Also wir wissen nicht genau, warum er abgebrochen hat, dieser Johannes Markus. Es war nur so, dass später der Paulus bei der zweiten Missionsreise abgelehnt hat, dass dieser Markus mit ihm geht. Ja, weil sie bei der ersten Missionsreise von ihm im Stich gelassen wurden. Vielleicht hat er Angst gehabt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Barnabas hatte diesen Evangelienschreiber, diesen Markus, noch mal eine Chance gegeben und hat gesagt, ja, also er soll dann mit mir gehen. Und da hatten sich Paulus und Barnabas getrennt. Der Barnabas hatte den Markus mitgenommen. Später wird berichtet, dass dieser Johannes Markus eine sehr enge Beziehung zum Petrus hatte. Petrus sagte einmal über ihn in 1. Petrus 5, Vers 13, mein Sohn. Das heißt, er hat sich besonders um ihn gekümmert. Und es sieht so aus, dass das Markus-Evangelium eigentlich das Petrus-Evangelium ist. Denn von Petrus scheint der Markus das alles zu haben. Er war ja ursprünglich nicht dabei, aber er hat viel von dem Petrus gelernt. Das Markus-Evangelium ist mit großer Wahrscheinlichkeit das älteste Evangelium. Neueste Datierungen sagen, dass es zwischen 40 und 50 nach Christus entstanden ist. Das heißt, da war es schon am Verbreiten. Der Herr Jesus ist ja 30 nach Christus gestorben. Das bedeutet, die Leute, die das Markus-Evangelium in den Händen hatten, das waren noch Augenzeugen. Das waren Menschen, die wussten, ja, so war das geschehen. Oder sie hätten auch sagen können, nein, so war das nicht geschehen. Sie hätten eine Gegenschrift schreiben können. Hier sehen wir das älteste Fragment. Ich denke, für die, die vielleicht ein bisschen wissenschaftsinteressiert sind, das ist die 7Q5. Es enthält den Text aus Matthäus 6, Vers 52 bis 53. Es wurde in der siebten Höhle von Qumran gefunden und so weiter. Und dieser Archäologe Carsten Peter Tiede, der hat es in seinem Buch auch, also in seinen Büchern beschrieben, dass man es so um diese Zeit auch datieren kann. Denn diese Höhle war vor 70 nach Christus verlassen worden, denn da 70 nach Christus ist der Tempel in Jerusalem zerstört worden und vorher haben die Leute schon das Weite gesucht. Was ich damit sagen wollte, ist dies, dass wir jetzt einen solchen Fund haben, macht deutlich, dass wir auf einer guten Grundlage sind. Gott hat zuverlässiges Material gegeben, das aufgeschrieben worden ist, als es noch Augenzeugen gab. Ja. Und das war dann damals so verbreitet. Jetzt möchte ich gerne über die gut, dass man eine Hilfe hat. Also, dass Jesus der Diener ist, meine Frau hat aufgeschrieben, das steht in Markus 10, Vers 45, nicht Vers 25. Ja. Ich möchte jetzt die ersten Verse aus dem Markus-Evangelium lesen, und zwar die Verse 1 bis 8. Das steht in unseren Gemeindebibeln auf Seite 1032. Da heißt es: Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor dein Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und ihre Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Der Demütige bekommt Gnade. Ich möchte einiges über die Demut von Johannes euch weitergeben, das, was mir aufgefallen ist. Wir haben ja gehört, dass der Herr Jesus demütig war. Er kam vom Himmel herab und er demütigte sich dadurch. Er wurde nicht mehr so wie im Himmel angebetet. Und er ging den Weg Gottes hier auf dieser Erde. Ich denke, auch der Markus musste sich demütigen, der einmal ja mit dem Paulus gegangen ist, dann hat er ja gekniffen, ist weggegangen, aber er war nicht so, dass es heißt, ja, er versank dann irgendwie in der Geschichte, sondern er ließ sich wieder aufrichten von Barnabas. Und sicher hat er dann auch seine Schuld oder auch sein Versagen zugegeben. Und dann wurde er auch wieder gesegnet, indem er das Markus-Evangelium schreiben durfte. Und jetzt Johannes der Täufer. Hier ein Bild vom Isenheimer Altar. Matthias Grünewald stellt Johannes den Täufer so dar, dass er mit langem Zeigefinger von sich weg auf Jesus weist. Und eigentlich gibt das auch der Bibeltext wieder. Wie versteht sich eigentlich Johannes der Täufer, der Bußprediger? Was wird von ihm gesagt? Es heißt hier in Vers 2, dass er ein Bote ist. Das bedeutet, er übermittelt eine Nachricht. Es kommt nicht auf den Boten an, sondern auf die Nachricht. Wir alle bekommen ja auch mal Post vom Briefträger, und dann geht es uns in der Regel nicht darum, ja, wie heißt der Briefträger oder was wird der Briefträger heute Nachmittag essen oder wie heißt seine Frau. Das interessiert uns in der Regel weniger, sondern es geht um die Post, die er bringt. So auch bei Johannes dem Täufer. Er versteht sich als Bote. Es geht um die Nachricht. Dann heißt es weiter in Vers 2, er ist ein Wegbereiter, der dafür sorgen soll, dass der Kommende gut den Weg benutzen kann. Wenn wir auf der Autobahn fahren, dann überlegen wir nicht, wie ist denn diese Autobahn entstanden und wer hat da alles mitgearbeitet, wer hat die Löcher zugemacht oder die Felsen weggetragen. Das interessiert nicht so sehr, sondern es geht darum, dass die Autobahn glatt ist und dass man da fahren kann. Ja, dass der Weg bereitet wurde. So auch hier, Johannes sieht sich so, dass der Herr Jesus auf dem Weg gehen kann. Er ist der Wegbereiter. Es kommt nicht so auf seine Person an. Dann Vers 3. Er ist eine Stimme, die für jemand anderen ruft. Alle diese drei Aufgaben sind nur Dienste. Es geht nicht um die eigene Ehre, sondern es geht immer um die Ehre des anderen. Was sagt Johannes über den, den er verkündigt? Vers 7. Er ist nicht wert, ihm die Schuhriemen zu öffnen. Er sagt damit deutlich, der Unterschied von uns zweien, also von dem Herrn Jesus und mir, dem Johannes, ist so groß, dass ich nicht den Sklavendienst tun kann bei ihm, dann wäre mir noch zu eine hohe Ehre da. Ja? Und irgendwie hat mich das doch sehr getroffen. Wie sieht Johannes den Herrn Jesus? Welch ein großer und gewaltiger Unterschied ist es. Welche Achtung hatte Johannes der Täufer von dem Herrn Jesus? Ja, und was sagt der Herr Jesus über Johannes? Auch das ist mal interessant zu sehen. Steht im Lukas-Evangelium 7, Vers 28. Da sagt der Herr Jesus: Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Wow. Da hat doch der Herr Jesus den Abraham im Blick, oder? Und den Mose, den Elia, Elisa und alle Propheten, auch den David, den Salomo und alle Könige. Denn die sind ja alle von einer Frau geboren. Jeder Mensch, der geboren ist, ist nicht so groß, bis zu der damaligen Zeit, zumindest mal, als der Herr Jesus das gesagt hat, wie Johannes. Und jetzt sagt dieser Johannes: Der Unterschied zwischen dem Herrn Jesus und mir ist so gewaltig, dass ich eigentlich, ja, nichts tun dürfte, weil er so groß ist. Es wäre fast eine Degradierung meines Herrn, wenn ich ihm etwas tun sollte, weil er ist Höheres gewohnt. Ich möchte gerne von Johannes lernen. Aus dieser Haltung heraus zog er sich aber nicht zurück. Es gibt Menschen, die sagen, ja, also, ich bin so schwach. Ich bin so nutzlos. Ja, wenn der Johannes selbst sowas sagt, ja, wer bin denn ich? Ich ziehe mich am besten zurück und warte ab, bis mein Todesstündchen gekommen ist oder so ähnlich. So hat der Johannes nicht gelebt. Demut hat bei Johannes nichts mit Mauerblümchen-Dasein zu tun oder Duckmäusertum. Der Demütige ist nicht der Zurückgezogene. Der Demütige nimmt seinen von Gott gegebenen Platz ein. Er weiß um die unendliche Größe Gottes im Verhältnis zu mir. Das weiß er. Da zieht er Gott niemals runter. Er handelt nicht vermessen, aber er handelt so, wie Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Johannes sieht sich in Bezug auf Gott als Rufer, als Stimme. Und so nimmt er seinen Platz wahr, und zwar ungewöhnlich mutig. Johannes ist wirklich extrem mutig gewesen. Echte Demut vor Gott scheint mit Mut vor Menschen einherzugehen. Also wenn man wirklich Gott vor Augen hat, dann sieht es fast so aus, dass kein Mensch ja mir Angst einjagen kann. Also so scheint es bei Johannes zu sein. Wer vor Gottes Heiligkeit in den Staub sinkt, der kann vor Menschen stehen bleiben. Auch wenn sie angreifen, er kann stehen bleiben, weil er Gott über sich weiß. Weil er den über sich weiß, vor dem er einmal Rechenschaft geben wird. Und der ihn aber auch hält, der ihn berufen hat und der auch dafür sorgt, dass sein Dienst ausgeführt wird. Wer sich wirklich in Abhängigkeit von Gott weiß, ist frei von aller Abhängigkeit der Menschen. Wir können wirklich frei sein, Geschwister, weil wir bei Gott uns festgemacht haben. Johannes hatte ganzen Einsatz gezeigt. bis selbst zur Kleidung. Er sah anders aus als ich hier oben. Er hatte Kamelhaare, so Kleidung aus Kamelhaaren. Also nicht er selbst hatte Kamelhaare, er hatte Menschenhaare. Aber seine Jacke und was er da noch so hatte. Und er hat sich auch mit besonderen Sachen ernährt, Heuschrecken und so weiter. Es war auf jeden Fall für die Welt drumherum deutlich, der will mit ganzem Eifer, mit ganzem Einsatz, selbst bis in die Äußerlichkeit hinein, Gott dienen. Das war nicht irgendwann wie was zum Belächeln. Ich meine, wenn heute jemand mit einem Kamelhaarfell hier entlang marschiert, dann würden wir vielleicht auch uns am Kopf kratzen. Das passt auch nicht so richtig dazu. Aber damals war das klar, der will Gott dienen, bis in die Äußerlichkeit. Einsatz für Jesus. Und er hat sich auch nicht von Menschen gefürchtet. Zumindest sah man es nicht nach außen. Vielleicht, ich meine, er hat ja auch Gefühle und so weiter, gibt es auch Dinge zu kämpfen. Aber er ging seinen Weg. Er überwand die Furcht, wenn er sie hatte. Einmal sagte er zu den Großen im Land, steht im Matthäusevangelium 3, 7 bis 12, das ist auf Seite 993, Matthäus 3, Vers 7 bis 12. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das mussten die Großen damals hören, die auch kamen. Und da war das Volk dabei. Und dann sagte er zu ihnen direkt ins Gesicht, ihr Schlangenbrut. Also, das war ja wirklich mutig. Und dann, worauf will jetzt hier der Johannes hinaus? Er sagt, nicht einfach reden, nicht nur reden, sondern bringt Frucht der Buße. Rechtschaffende Frucht, die vom Herzen kommt. Es muss also tatsächlich Taten folgen, nicht nur das Reden. Was hilft es dem Menschen, wenn er nur sich in seinen religiösen Gedanken zufrieden gibt und am Ende er doch nicht wirklich den Glauben ergriffen hat? Ergreifen bedeutet mit Leib, Seele und Geist. Es ist genauso, was hilft es, wenn Menschen hier über Jahrzehnte in die Freikirche kommen, schon hunderte von Predigten gehört haben und sich nicht wirklich darauf einlassen. Was hilft es? Was hilft es, wenn keine Veränderung geschieht? Wenn man nicht mit einem offenen Herzen da ist und sagt, Herr Jesus, du kennst mein Leben, auch mein Versagen, aber ich will mit dir leben und bitte hilf mir jetzt diese Woche wieder, ja, dass du mich ansprichst, dass du mir zeigst deinen Weg und dass ich mich für ja, deine Person interessiere, für dein Reich. Und schenk mir das, was mir fehlt. Wer einfach nur kommt, weil es Sonntag ist und dann eine Predigt abholt und dann wieder so lebt wie immer, der steht in der gleichen Gefahr wie damals die Pharisäer. Genau die gleiche Gefahr. Und das wusste der Johannes der Täufer. Der wollte die nicht einfach von seinem Gottesdienst oder von seiner Predigt weghaben. Der wollte sie erreichen. Ja, und genauso das will Gott auch in unserem Herzen. Er will uns erreichen. Und dass wir kleine Schrittchen tun. Johannes weiß, dass er als Bote Christi auftritt. Er will die Straße zum Herzen der Menschen ebnen. Er will als Stimme auf den Herrn Jesus aufmerksam machen. Bei all dem lädt er die Menschen ein, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Er fordert bei seinen Predigten die Menschen auf, nicht einfach zuzuhören. Und dann hat er aufgehört zu reden und dann können sie alle wieder nach Hause gehen. Sondern er hat sie aufgefordert, dass, wenn sie das verstanden haben, dass sie dann reagieren, dass sie dann darauf einen Schritt tun, dass sie heraustreten, um dann zu zeigen, was sie wollen. Er forderte sie auf, sich taufen zu lassen. Das war am Ende seiner Predigt immer wieder deutlich: Wer Buße tun will, komme nach vorne, komme zu mir und lasse sich taufen. Die Umkehr muss im Herzen vollzogen werden, aber muss dann im Leben sichtbar werden. Eine Umkehr, ohne dass sie im Leben sichtbar wird, darf angezweifelt werden. Ein Leben ist dann umgekehrt, wenn es Jesus in den Mittelpunkt stellt und dann auch fragt: Herr, was würde dir gefallen? Johannes läutet mit dieser Taufe, die er vorgestellt hat, eine neue Ära ein. Eine neue Zeit läutet er damit ein. Vorher wurde, wenn man gesündigt hat und man Vergebung um der Sünde bat, ein Tier geschlachtet, ja, im Tempel. Und jetzt sagt Johannes der Täufer: Wer gesündigt hat, der soll kommen und sich taufen lassen. Und so bereitet er den Weg des Herrn, denn er wusste, es wird bald das Opferlamm Gottes kommen. Zu meinen Lebzeiten, Johannes, ja, werden wir das Opferlamm Gottes sehen, was Gott schickt. Und dann werden die Tieropfer aufhören. Kommen wir zu der Demut der Zuhörer. Als sie das so gehört haben, hier Johannes steht ja im Jordan zum Beispiel und er ruft: Bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Pfade eben. Ich möchte nochmal zum Straßenbau kommen. Wenn wir einen Straßenbautrupp sehen, dann sehen wir oft Männer. Ich weiß nicht, ob auch Frauen auch Straßen glatt machen. Ich habe das eigentlich noch nicht so gesehen, aber ich habe auch noch nicht so viele Straßenbautrupps auch anschauen können. Man braucht auf jeden Fall schweres Gerät. Und man muss begradigen, abtragen, aufschütten. Das ist oft Knochenarbeit. Bei Jesus muss auch eine Straße geebnet werden, die Straße zum eigenen Herzen. Und dies kann auch Schwerstarbeit sein. Es können Kämpfe darin sein, im Herzen, wenn wir wissen, der Herr Jesus mag das nicht. Aber wir wollen das. dann gibt es Kämpfe. Wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja? Niemand ist in dem Sinn so heilig, dass er sagt, Herr Jesus, alles, was du sagst, das mache ich sofort. Ja, weil wir schwache Leute sind. Da gibt es Kämpfe. Hier Schwerstarbeit. Wir Menschen sind oft Meister im Vertuschen, im Verbergen, im Verniedlichen, im Verharmlosen, dass man sagt, ach, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Besonders der eigenen Schuld gegenüber. Und es braucht große Kraft, sich seiner eigenen Schuld zu stellen. Dass man sich nicht entschuldigt, ja, du weißt ja, warum das so passiert ist, sondern dass man sagt, ich bin ein Sünder. Ich habe hier gesündigt. Es braucht Demut vor Gott, dass ich mein Leben aufräumen lasse. Dass ich eingestehe, ich bin verdorben. Dass ich eingestehe, mein Lebensweg ist mit Löchern der Unmoral und anderen Abgründen ausgehöhlt. Es muss dicht gemacht werden. Es braucht Mut und es ist Arbeit, wenn man sagt, ja, auf meinem Lebensweg sind Felsen des Hochmuts, des egoistischen Lebensstils und die blockieren dich, mein Herr. Vergib und nimm's weg. Lass mich wieder neu anfangen. Lieblosigkeit hat sich breit gemacht. Es gilt aufzuräumen. Kinder können leichter zugeben, dass ihr Zimmer zugemüllt ist. Herzlichen Glückwunsch an die Kinder. Auch wenn es euch schwerfällt, uns Erwachsenen fällt es noch viel schwerer. Wenn Dinge sich über Jahre angesammelt haben, zu sagen, es war falsch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kürzlich gelesen habe, da war ein älteres Ehepaar in Chieming, ja, dort war es. Die Polizei wollte dort die Waffe eines 74-Jährigen einziehen. Ja, der war irgendwie aufgefallen, dass er auch mit dem Auto nicht mehr so richtig zurechtkam. Und dann dachte man, ja, der hat doch auch Waffen, hat einen Waffenschein, den hat er rechtmäßig erworben. Und da wollen wir doch einfach mal nachprüfen, ja, wie das denn da ist. Wenn er für den Verkehr nicht mehr ganz so geeignet ist, dann ist er vielleicht für eine Schusswaffe auch nicht so geeignet. Nun ist es so gewesen, dass der Mann sich einfach nicht gerührt hat. Und dann ist die Polizei hingegangen und wollte die Waffen abholen. Dann trafen sie, also so heißt es hier, dann war dieses Haus völlig zugemüllt mit allem Möglichen. Und man fand die Waffen erst, als man 25 Kubikmeter Müll und Kleininventar aus dem Haus transportierte. Es war unmöglich, gleich die gesuchten Gegenstände zu finden. Es war einfach Chaos. Und dieses Ehepaar ist im Chaos fast erstickt. Das ist jetzt etwas, ja, was nach außen man sieht. Aber wisst ihr, ich glaube, viele haben so ein Innenleben, wo sie viel angesammelt haben, wo sie verdrängt haben. Was eigentlich heißt, es gilt mal aufzuräumen. Es gilt mal aufzuräumen und es braucht Mut. Und dann kann man sich auch schämen. Ich denke, als die Polizei angerückt ist und dann hieß es, die Nachbarn haben auch noch geholfen. Dieses Ehepaar hat sich geschämt. Ganz sicher. Aber so ist es manchmal in unserem Herzen, ja, dass wir wissen, was haben wir da alles drin. Was darf neben Jesus noch wuchern? Und es erstickt meinen Glauben. kann fast nicht mehr atmen. Es wird berichtet, dass in manchem Zimmer der Müll links und rechts bis zur Decke war und man hatte nur noch einen kleinen Gang, um durchzugehen. So kann ein Mensch verstrickt sein, äußerlich, aber auch innerlich. Und es braucht Mut. Wie kann aber Christus den Weg in unser Leben finden? Nur indem wir ihm eine Bitte aussprechen. Bitte vergib mir meine böse Vergangenheit. Räum bei mir auf, bitte, Herr Jesus. Ich gebe alles preis. Es ist gut, wenn man frühzeitig die Insolvenz anmeldet. Später am Richterstuhl Gottes werden wir dann sowieso unseren völligen Bankrott und unsere Überschuldung eingestehen müssen. Frühzeitig, solange wir noch leben. Es ist gut, wenn man einen Offenbarungseid leistet. Schon frühzeitig. Es braucht aber Demut und dann aber auch Mut. Der Mut der Zuhörer. Man kann ja ganz im Stillen Gott sagen, dass es einem leid tut. Man kann ganz im Stillen sagen, ich will von jetzt an dir, meinem Gott, nachfolgen und dir mein Leben geben. Damit war aber Johannes, der Bote von Christus, nicht zufrieden. Er will nicht, dass die Menschen sich eigentlich nur vornehm drücken, sondern er will ein Bekenntnis. Das war ganz klar. Der Messias kommt vom Himmel und bekennt sich somit zu uns Menschen. Und dann möchte Johannes, dass jemand, der hier Christus angenommen hat, erkannt hat, den Weg für Christus gebahnt hat, dass er sich auch zu dem Herrn Jesus bekennt. Vielleicht kennen wir noch die Geschichte, die der Schorsch im letzten Karfreitag erzählt hat, als sich die 18-jährige Tochter wegen dem entstellten Gesicht ihrer Mutter schämte. Das war schon ergreifend und traurig. Bei Jesus ist es tatsächlich so ähnlich. Jesus sagt einmal im Markus-Evangelium, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, das heißt unter einer, bei Menschen, die von mir nichts wissen wollen, aber wenn du dich da schämst, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommt. Diese Zuhörer von Johannes haben Stellung bezogen. Es traten Menschen, die eine Umkehr im Herzen vollzogen haben, heraus und ließen sich taufen. Ich denke, sie waren dort bei der Predigt vom Johannes und dann standen auch die Nachbarn, da waren ja das Dorf dabei, die waren alle anwesend. Und auf einmal, ja, da kommt doch tatsächlich, nachdem jetzt Johannes aufgerufen hat, der Sepp, der geht jetzt da runter und lässt sich taufen. Oder hier, jetzt hier meine Nachbarin. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die wäre schon so richtig gläubig, aber die bekennt, dass sie auch der Buße bedarf und geht auch. Und ich glaube, weil es hier heißt, ja, da kamen sehr viele und ließen sich taufen. Durch das positive Beispiel, dass da Menschen mutig waren, nach vorne zu gehen, kamen auf einmal andere und sagten, ja, auch das ist was für mich. Auch ich will gehen. Auch ich will den Weg, ja, bahnen für den Messias. Diese Taufe war noch in der Zeit der Vorbereitung auf das Kommen von Jesus. Das sagt auch Johannes in Vers 8. Er macht deutlich, dass Christus die alles übertreffende Taufe erst vermitteln wird, und zwar die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wer heute über die Taufe mit dem Heiligen Geist spricht, der hat oft eine schwärmerische Vorstellung, dass wenn man also diese Taufe bekommen hat, dann redet man auf einmal in einer Art und Weise, die man nicht versteht. Da fallen Leute auf dem Rücken oder haben verschiedene andere ekstatische Phänomene. Und dann sagt man, ja, das wäre dann was, hat was mit der Taufe mit dem Heiligen Geist zu tun. Die Taufe mit dem Heiligen Geist wird aber in der Bibel so erklärt, dass sie dazu dient, in die Gruppe der Gläubigen eingegliedert zu werden. So heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13, das ist auf Seite 1203, also 1. Korinther 12, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, denn wir Christen hier, sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freien und sind alle mit einem Geist getränkt. Das heißt, jeder, der diese Taufe mit dem Heiligen Geist bekommen hat, ist in die Gruppe der Christen eingegliedert. Der Heilige Geist macht verschiedene Dinge an einem Menschen, wenn er sich bekehrt. Einmal, der Heilige Geist macht aus einem Sünder ein Gotteskind. Gott schenkt einem Sünder, der sich bekehrt, ja, dass er durch den Heiligen Geist wiedergeboren wird und ein Kind Gottes wird. Das schenkt Gottes Geist. Und dann, dieses Kind soll aber nicht alleine sein, sondern durch diesen Akt der Wiedergeburt wird auch dann dieses Kind in die größere Familie der Christen eingereiht. Du gehörst zu uns und wir gehören zu dir. Das soll der Christ am Anfang gleich wissen. Und dazu hat Gott seinen Geist gegeben und auch die Taufe. Ich komme zum Schluss. Was können wir für unser Leben mitnehmen? Jesus sagt ja, lernt von mir, ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Mir war bei der Vorbereitung ganz klar, Gott wird dem Demütigen Gnade schenken, dem Hochmütigen wird er widerstehen. Das sind solche Gesetze wie, dass das Wasser den Berg hinabfließt. Das sind solche Gesetze wie die Schwerkraft. Das sind solche Gesetze, die sind eigentlich noch mehr. Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte werden nicht vergehen. Es bedeutet für uns, für mein Leben, wir sollen darum beten. Schenke mir Demut. Und wenn wir Demut erleben, und erfahren, dann werden wir gesegnet. Der Herr Jesus wurde gesegnet. Er ist demütig gewesen. Der Markus wurde gesegnet. Er war demütig. Der Johannes, es ging nicht um sich, sondern um den Herrn Jesus. Er wurde gesegnet. Und wenn wir gesegnet werden wollen, dann brauchen wir ein demütiges Herz. Und der erste Schritt dazu ist, hilf mir, Herr Jesus. Hilf mir in dieser Woche, ja, dass ich, wenn ich Situationen erlebe, wo du mich herausforderst, und die werden kommen, dass ich demütig handle. Hilf mir. Amen.